Grüß Sie, die Schauspielerin Caroline Herfurth, die am vergangenen Mittwoch 40 geworden ist, war im Februar 2019 mein Gast bei 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wann hatten Sie Ihre letzte Panikattacke?
Oh, das ist lange her. Wann bin ich denn das letzte Mal geflogen? Da hatte ich keine.
ja. Als ich in der Küche war, hatte ich auch keine.
Ja, nee, ja. Es hat ja immer was mit dem Fliegen zu tun bei mir, weil die Panikattacke, die ich hatte in meinem Leben oder die zwei, hatten was mit Fliegen zu tun. Und das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her, 11, irgendwie sowas.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Caroline Herfurth, vor und hinter der Kamera.
Und zwar bei dem Film Sweethearts, der bei unserer Aufzeichnung im Februar 2019 gerade ganz neu war. In dem Film spielt Caroline Herfurth die Panikattacken ihrer Figur Franny, wie ich finde, wahnsinnig überzeugend. Und so habe ich mich gefragt, wie bereitet man sich da vor?
Naja, in diesem Fall habe ich ja an dem Drehbuch mitgeschrieben, von daher kannte ich das alles schon in- und auswendig, was da passieren sollte.
Naja, aber die Fragestellung, wie spiele ich eine Panikattacke? Also Sie haben eigene Erfahrungen offensichtlich?
Ja, genau. Ich habe Flugangst irgendwann entwickelt, ganz plötzlich. Und da hatte ich tatsächlich auch schon mal eine Panikattacke im Flugzeug. Das war nicht so schön. Ich war wahrscheinlich nicht ganz so laut dabei wie Franny, aber sehr nervös. Ich muss so nervös gewesen sein, dass mein Sitznachbar bemerkt hat, dass es mir offensichtlich nicht so gut geht und mich gefragt hat, ob alles okay wäre. Und dann habe ich ihn attackiert mit meinen Fragen, weil ich dachte, es lenkt mich ab. So, ja. Und dann hat er die Stewardess gerufen und die Stewardess, deren Hand habe ich dann nicht mehr losgelassen. Und danach bin ich nicht nochmal in ein Flugzeug gestiegen für circa 9 Jahre.
9 Jahre?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Flugangst ist ja für eine Schauspielerin, die ja doch auch mal unterwegs ist.
Ich finde ja Zugen super. Ich liebe ja Zugfahren.
Aber was haben Sie dann 9 Jahre später gemacht? Im Training richtig gibt es ja.
Gar nicht, nee. Ich bin einfach nach New York geflogen.
Na, das war dann nicht einfach mit der Panikattacke.
Ich muss auch gestehen, dass ich zwischendurch manchmal schon so ein bisschen geflogen bin. Aber ja, es war auf jeden Fall keine Panikattacke mehr dabei.
Aber die war dann ein bisschen ähnlich wie in Ihrem Film Sweethearts, nur nicht so laut.
Nicht ganz so, ja, also Franny ist schon eine besondere Figur. Franny tendiert auch zur Übertreibung, würde ich sagen.
Ja, das ist der Charakter, den Sie da spielen. Über den sprechen wir nachher noch ausführlich. Eine schöne Komödie. Was ist, wenn daheim mal eine fette Spinne in der Ecke sitzt?
Nee, Spinnen machen mir Also es stimmt nicht. Ich hatte einmal, das wusste ich nicht, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht von meiner Freundin, die neben mir saß. Sie hat gesagt, du hast da was am Pullover. Und das war eine Riesenspinne. Also so eine habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich mich schon erschrocken. Aber ehrlich gesagt, Spinnen, da hole ich ein Glas, packe das drüber, schiebe ein Brett runter und lasse sie in die freie Natur wieder raus. Spinnen tun mir gar nichts. Schlangen mag ich nicht so gerne. Tatsächlich.
Die sind aber auch selten auf dem Pullover.
Seltener zu merken, aber ist mir auch schon mal passiert. Ich war auf Ithaka, einer Insel in Griechenland, so ein Klassenspiel, weil wir Ithaka von Boto Strauß gespielt haben als Klassenspiel. Ich war da irgendwie morgens alleine spazieren und dann war da plötzlich eine Schlange und dann bin ich ganz schön geflitzt.
Okay.
Naja, gut, aber...
Also Panikattacken sehen wir in Sweethearts. Was mir insgesamt, Sie haben auch so ein schönes Showreel auf Ihrer Homepage,
ja,
wo Sie also in allen möglichen Filmen, über die wir alle auch noch sprechen werden, sieht. Was mir auch da wieder aufgefallen ist, Sie weinen wahnsinnig oft.
Das wurde mir gesagt, dass in diesem Film, ja, ich weine tatsächlich. Ich glaube, es gibt kaum einen Film, in dem ich nicht geweint habe. Ich muss wirklich mal überlegen, ob es einen Film gibt, wo ich nicht mal weinen musste.
Ja.
Also ich kann mich nicht daran erinnern. Also mir fällt einfach, wo ich nicht einmal geweint habe. Ich weiß es nicht.
In der kleinen Hexe auch?
Kleine
weint die auch?
Die kleine Hexe weint auch ein bisschen, wenn sie sich mit dem Abraxa streitet.
Ist es schwerer, einen Heulkrampf zu spielen oder einen Lachflash?
Boah, es kommt drauf an, wie lange. Also am Heulen, so wie man das in einem Kino sieht, dauert das ja wahrscheinlich nicht länger als 2 bis 3 Minuten, wenn überhaupt, das ist schon ganz schön lang. Spielen tut man das 8 bis 9 Stunden am Tag und das ist lang. Also 9 Stunden heulen zu können am Tag, das finde ich sehr schwer. Das ist sehr anstrengend, tatsächlich auch.
Allein schon körperlich.
Genau, allein schon körperlich, weil der Körper weiß ja auch nicht. Naja, besonders muss man sich ja traurig machen. Man hält sich ja wirklich in einer traurigen Stimmung für den Tag und man ist super schnell abzulenken und wenn dann die Tür zugeht zu dieser Emotion, dann ist manchmal vorbei und davor hat man immer Angst, weil dann muss man so tun, als ob, und das ist meistens das Schlimmste.
Und die brauchen 9 Stunden für 2 Minuten?
Das kommt drauf an, was für eine Szene und sowas alles, ne? Das ist jetzt ein bisschen pauschal dahergesagt. Also, aber man dreht an einem Tag für einen Kinofilm eigentlich nicht mehr als 5 Minuten und 5 Minuten ist schon viel.
Das heißt, die Emotionen, Sie haben gerade gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das dann spielt und es gar nicht so ist. Die Emotionen sind in dem Augenblick echt.
Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie das andere Kollegen machen, aber bei mir ist es so, ich muss wirklich traurig sein. Ich muss mich in eine traurige Stimmung versetzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine echte Anekdote von mir benutzen muss oder sowas. Also das macht, glaube ich, jeder verschieden. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich einfach ein trauriges Gefühl erzeugen kann. und mich dann da rein begeben kann.
Kann man das genauer beschreiben? Wie geht es? Also ein trauriges Gefühl erzeugen, wenn Sie jetzt eben nicht daran denken, dass irgendjemand gestorben ist oder was da gerade ist, sondern wie?
Also das ist unterschiedlich, ja. Also früher hat mir Musik sehr geholfen. Aber eigentlich ist es ein bisschen Vorbereitung, also weil man beschäftigt sich ja auch doch mit der Rolle und übernimmt deren Emotionalität und sowas alles und deren Geschichte. Und eigentlich treibt einen die Geschichte so ein bisschen dahin. So. Und man weiß dann schon mal, ah, dann kommt die und die Szene. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon so 2-3 Tage vorher merke, dass mein Inneres sich darauf vorbereitet.
Das heißt, die Tränen
sind... Also wenn es echte, wenn es keine komödiantischen Tränen sind, das ist was anderes.
Gut, aber das heißt, die Tränen dann, wenn es keine komödiantischen sind, das sind dann auch wirklich echte Tränen?
Das sind immer, ja, also man kann sich auch helfen.
Oder wie ist Maske?
Genau, ja, es ist eine Mischung, ehrlich gesagt. Also bei mir ist es meistens so, es kommt ein bisschen drauf an, jetzt gerade wenn man Regie führt, dann kann man ja nicht so versinken in so einer Bubble und die Umwelt ausschalten und wirklich immer nur da sein, ne? So, sondern dann muss ich ja switchen zwischen Funktionen. Dann brauche ich manchmal ein bisschen Unterstützung. Das heißt, es gibt so einen Pustestift, der reizt dann die Augen, dass die Tränen laufen oder so.
Aber nicht Glycerin? Habe ich irgendwann gehört, dass das Glycerin
ist? Glycerin ist das, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Menthol dachte ich eher, aber irgendwas, was die Augen reizt auf jeden Fall. Aber es reicht ja nicht aus, dass Tränen laufen. Also ich finde, gerade wenn Text drunter liegt oder so, das müssen schon echte Tränen sein oder so. Also man muss schon wirklich weinen, weil sonst finde ich, hört man das, dann ist es so komisch gejammert und das finde ich strange.
Jetzt haben Sie den Spagat schon angesprochen, Regie, Schauspiel, dass Sie also dann sich gar nicht so in die Rolle fallen lassen können, wenn Sie Regie gleichzeitig machen. Sind Sie als Regisseurin mit sich als Schauspielerin besonders streng oder besonders gnädig?
Also ich glaube, da ist es jetzt gerade gar nicht wichtig, wer dann da vor der Kamera ist, ob ich es bin oder jemand anderes. Wichtig ist, dass ich die Geschichte sehe oder dass die Figur das tut oder das passiert vor der Kamera, was ich mir wünsche. Und dann bin ich, glaube ich, zu allem und jedem gleich streng oder gleich gnädig und immer abhängig von, ja, wie das getroffen wird.
Aber fehlt da nicht ein Korrektiv tatsächlich?
Also, das hört sich komisch an, aber die Geschichte ist das Korrektiv tatsächlich. Also, und besonders, da ich sie mir ja vorstelle und dann als Regisseurin eben doch umsetze, habe ich eben eine bestimmte Vision von der Geschichte und ich sehe, ob ich da hinkomme oder ob die Figur da gerade hinkommt oder nicht. Aber ich bin tatsächlich natürlich auch nicht allein da. Also, ich habe sowohl Produzenten an meiner Seite, die mit drauf gucken und jeden Tag am Set sind, einen Regieassistenten, der die ganze Zeit dabei ist.
Aber
ich
hatte auch eine Autorin. Am Ende muss doch der Regisseur als Entscheider trotzdem autoritär sein und Diskussionen beenden.
Also auf jeden Fall Entscheidungen treffen, ja.
Also bleibt dann doch an Ihnen hängen.
Ja klar, aber trotzdem gibt es andere Augen, die mit drauf gucken. Der Kameramann ist sehr nah an der Geschichte dran. Ne? Es gibt immer Partner, die man fragen kann, stimmt das und nicht so. Also die am Gefühl widerspiegeln können.
Caroline Herfurth, 5 Jahre lang haben Sie die DDR noch erlebt als Kind in Ostberlin. Dann hat sich das erledigt gehabt, 89. Wie alt ist die jetzt? Sie kam in die Waldorfschule dann. War das so eine Reaktion Ihrer Eltern auch auf die gewonnene Freiheit und Waldorfschule dann gleich? Oder?
Das war eine sehr bewusste Entscheidung meiner Mutter. Das allererste, was sie gemacht hat, als die Mauer gefallen ist, ist eine neue Schule zu suchen, weil mein großer Bruder ein Jahr vor dem Mauerfall eingeschult wurde und das war so eine schlimme Schule tatsächlich. Sie hat einfach gesehen, wie dieses neugierige Kind wirklich nicht gut aufgenommen wurde und Schule nichts Schönes war so. Und das wollte sie unbedingt ändern. Und das heißt, das Erste, was sie gemacht hat, ist, sich Schulen anzugucken. Und dann ist sie in die Waldorfschule gekommen. Ich glaube, ging jetzt gar nicht so darum, diese ganze Pädagogik oder was dahinter stand, sondern sie sagt immer, sie kam in die Schule rein und hat lauter bunte Räume gesehen und lauter lachende Kinder und gesagt, hier sollen jetzt meine Kinder hingehen.
Super, so. Dann hat das ja so funktioniert. Aber so ein bisschen alternativ und freiheitlich war ihr Großwerden dann ja schon, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht so genau, was das heißt.
Okay.
Ich hoffe, dass jeder Mensch freiheitlich groß wird hierzulande. Also ich bin definitiv mit Eltern groß geworden, die Norm schon immer eher als Verabredung angesehen haben als Wahrheit.
Allein schon durch das Familienmodell.
Naja gut, das ist jetzt das häufigste Familienmodell, was es gibt in Deutschland. Aber ja.
Ja, aber wir sind ja noch mal ein paar Jahrzehnte zurück trotzdem. Also Mitte der 80er, Patchwork.
Da war es, glaube ich, schon das häufigste.
Wie viele Kinder, wie viele Geschwister?
Ich habe insgesamt also 7 Geschwister.
Ja, ist toll.
Ja.
Super. Sind die alle so sportlich gewesen wie Sie? Oder
alle alle waren sehr musikalisch. Alle meine Geschwister haben Musikinstrumente gespielt und ich Blockflöte. Und ich muss gestehen, es ist ein wundervolles Instrument. Ich habe auch Altblockflöte gespielt, aber es ist ein Instrument, bei dem man sich jetzt nicht so wahnsinnig viel bewegt. Und ich hatte schon immer einen sehr großen Bewegungsdrang und ich bin dann tatsächlich eher in die sportliche Schiene gewechselt.
Ja, Moment mal, warte mal, 6 oder 7 Geschwister, die Musik zusammen machen, noch dazu mit einer Altblockflöte, da fällt mir ja noch eine andere Familie ein.
Genau, so wurden wir auch genannt. Wir haben Urlaub gemacht in Italien und hießen immer die Little Kelly Family, wo wurden wir immer von den Italienern so genannt. Und wir waren tatsächlich, also wir waren in Venedig mit meinem Papa, da waren wir aber auch noch nicht alle Geschwister. Ne? Wir sind ja, das ist ja so sukzessive dazugekommen. Mein kleiner Bruder Charlie war da schon dabei und der hat Geige gespielt, sehr, sehr süß. Und deswegen waren wir so bekannt. Ich glaube eigentlich nur, weil er so süß war mit seiner kleinen Geige. Der war halt wirklich mini. Und dann waren wir so stadtbekannt, dass wir überall Eis bestellen konnten.
Okay.
An jeder Eisdiele. Die haben uns alle immer Eis geschenkt. Also das war super, super. In Venedig rumlaufen und überall Eis kriegen ist doch was Tolles. Kann es doch nicht geben.
Und dann haben Sie die Karriere der Little Kelly Family in die Grütze gefahren.
Nein, nein, nein. Es ist ja so, in Italien ist es wahnsinnig schön, ne? Durch Italien zu reisen und da Straßenmusik zu machen, ist was sehr Schönes. In Deutschland hat es immer sowas. Die Leute, die sehen es nicht als Musikmachen an, sondern die unterstellen mir, dass man bettelt. Und das wurde mir natürlich mit 12, 13 einfach irgendwann unangenehm. Deswegen habe ich das nicht mehr gemacht im Urlaub. Aber es war sowieso nur im Urlaub so.
Dann also mehr Sport, sich konzentriert, Kinderzirkus, Tanztheater. Wollten Sie prima Ballerina werden oder Clown?
Eigentlich wollte ich prima Ballerina werden. Das war das Einzige, was meine Mutter mir in meinem Leben mal verboten hat. Aber auch nur, weil sie Angst hatte, dass ich mir meinen Körper kaputt mache. Weil sie eben so Vorurteile hatte gegenüber dem Ballett oder auch Recht hatte. Also Ängste da, dass es einfach nicht so gesund ist. Und ich habe dann nach Alternativen gesucht und habe eben das erste Mal das Tanztheater kennengelernt durch eine Klassenkameradin, die mich mitgenommen hat. Eine sehr enge Freundin von mir auch immer noch. Und dann hat sich die Gruppe leider aufgelöst. Das war wirklich toll, eine richtig schöne Gruppe. Und dann brauchte ich eine Alternative. Und ein Mädchen unter mir in der Schule, also eine Klasse drunter, hat aus dem Stehen eine Brücke gemacht. Und da dachte ich, boah, das will ich auch können. Also ich konnte eine Brücke, aber nicht aus dem Stehen. Dann hat die gesagt, ja, ich gehe in diesen Kinderzirkus, Cabovazi, geh doch da mal hin.
Ist in Berlin, glaube ich, relativ bekannt, kennt hier kein Mensch.
Genau, das ist ein Standzirkus. Ne? Ja. Der zieht jetzt nicht rum, sondern das sind so feste Standorte. Der ist auch immer größer geworden. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 5 Standorte. Damals gab es, glaube ich, 3. Mhm. Genau, und ich war zuerst in Treptow, in der Boucherstraße. Der steht da auch immer noch.
Das heißt, es war nicht Clown, es war gleich Artistik.
Und es war gleich Artistik,
da habe ich in der Vorbereitung zur Sendung, ich verdanke Ihnen ein neues Wort, das ich gelernt habe, Frau Harper. Was ist bitte Hyperflexibilität?
Hypermobilität. Hypermobilität ist angeborene Mobilität. Ich bin einfach sehr gelenkig. Das ist aber nicht unbedingt super.
Also wäre das dann Torsion, also Schlangenmensch? Wäre das die Grundqualifikation sowas dafür?
Wahrscheinlich.
Super. Aber, ja, aber so weit kam es nie.
Naja doch, wir waren schon die Schlangenmädchen quasi. Also es ging schon so ums Spagat machen und so ein Handstand mit so einer Brücke drin. Also.
Und warum nicht nur super? Hat es dann auch negative gesundheitliche Konsequenzen?
Was denn?
Ja, diese Hyper...
Ach so, ja, natürlich. Also man muss sich einfach immer stabilisieren. Das ist ja klar. Also weil die Bänder und so, die mögen das ja jetzt auch nicht, die ganze Zeit so gedehnt zu werden. Wenn ich stehe, dann macht mein Bein einfach so eine Kurve nach hinten. Also ich kann auch meinen Arm so sehr durchbiegen.
Das kann man ja gar nicht sehen.
Ja, ja. Na, so schlimm ist jetzt nicht. Aber
doch.
Genau. Es wird auch besser mit dem Alter, wie das so ist. Ne, wird man ja immer steifer. In meinem Sinne heißt es, also irgendwie wird es, glaube ich, normaler jetzt. Nein, aber genau, man ist einfach gelenkig von der Torsion. Mein Vater hat mir das mal vorgeführt. Das liegt scheinbar in der Familie, weil mein Papa hat, glaube ich, mal Ballett getanzt, aber nur so kurz. Und der hat dann gesagt, ja, er konnte halt Spagat, konnte schon immer. Und dann, das habe ich ja jetzt schon ewig nicht immer gemacht. Und so macht ein Spagat und wirklich, ich weiß nicht, 10 Zentimeter, 15 über dem Boden. Ich denke, also dafür, dass man das jetzt 10 Jahre nicht mehr gemacht hat.
Ja, geht noch.
Ja.
Außerdem hatten Sie aber irgendwann mal für Schlangenmensch sowieso keine Zeit mehr, weil Sie ja, seit Sie 10 waren, dann immer wieder Fernsehkinorollen gehabt haben. Also da aus der Schule mehr oder weniger rausgeholt worden sind. Ist das gut oder schlecht? Also gerade, okay, ich gebe zu Klischee. Klischee Waldorfschule, da gibt es 1, 2. Ist es in der Waldorfschule so bei den Mitschülerinnen gut oder schlecht fürs Image, wenn man im Fernsehen und im Kino auftaucht?
Also das Schöne an der Waldorfschule ist ja, dass so gut und schlecht so Kategorien jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig bestehen, auch nicht bei den Mitschülern. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es ist total schwierig für mich oder sowas. Oder ich bin da irgendwie, habe da so eine Extrawurst oder so. Ehrlich gesagt, kam mir das nicht so vor. Als Mädchen 1 rauskam, da war ich 16, hing quasi eigentlich fast am Eingang der Schule so eben so eine Säule, ne, war da so eine Litfaßsäule mit dem Plakat drauf. Und dann gab es so Bravo-Geschichten und sowas, ne, dass irgendwie in der Bravo eben die Kinostory war und sowas alles. Und dann gab es ja eben das ganz tolle Bild, wie ich eben dieses Kondom aufblase überm Kopf. Und das hat sich natürlich, das war jetzt schon Anlass für einige Scherze so, aber ehrlich gesagt war es das dann auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin da jetzt irgendwie in einer Sonderrolle oder ausgegrenzt oder besonders eingegrenzt dadurch. Also gar nicht, das, ja.
Hättest denn da eigentlich da nicht die Versuchung gegeben nach dem Abi, weil sie waren ja gut im Stoff, dann gleich voll auf die 12 im Beruf, statt dann erstmal nochmal durch eine Schauspielschule zu gehen?
Ja, es wurde mir angeraten, von Rainer Kaufmann zu sagen, du musst es lernen, das Handwerk. Also, weil es ist ein Unterschied, ob du das intuitiv machst oder ob du es gelernt hast. Und er hat den tollen Satz gesagt, du hast Wurzeln, aber du brauchst Äste. Und das finde ich einen ziemlich tollen Satz, den ich damals gar nicht verstanden habe und auch noch während der Schauspielschule nicht so richtig verstanden habe. Aber so mittlerweile kriege ich eine Ahnung, was gemeint ist. Weil früher war es so, ich habe eine Szene gelesen oder eine Figur gespielt und ich meine, natürlich war ich auch noch sehr jung, aber ich hatte dazu ein Gefühl und habe das so gemacht, wie ich das gefühlt habe. Mittlerweile gucke ich mir etwas an, einen Stoff, und es gibt 100.000 verschiedene Varianten, wie man etwas spielen kann, anlegen kann, in welche Richtung und so weiter und so fort. Und natürlich hat es auch was mit Erfahrung und Lebenserfahrung zu tun, aber eben auch mit dieser Ausbildung.
1:1 der Talk, heute mit Caroline Herfurth auf Bayern 2. Wenn wir jetzt über jeden Film sprechen würden, dann wäre die Sendung allein damit schon durch. Aber ein paar nehmen wir vielleicht so ein bisschen durch. Was würden Sie sagen, war das Parfum für Sie?
Das Parfum?
2006.
Erstmal eine sehr, sehr große Freude. Als ich gehört habe, dass ich die Rolle spielen darf, bin ich auf dem Bett auf und niedergehüpft vor Freude. Ich weiß ja, dass Bernd Eichinger lange gebraucht hat, um die Rechte für das Buch zu bekommen. Und ich bin sehr froh, dass es 20 Jahre gedauert hat, damit ich alt genug werden konnte für diese Rolle. Ja, das Parfüm ist ein wichtiger Film für mich, weil er einfach eine tolle Arbeit ist, ein wahnsinnig tolles Buch ist, weil es wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Figur zu spielen.
Das heißt ja, dann immer, Schauspieler haben ihren Durchbruch mit der einen oder anderen Rolle oder dem einen oder anderen Film. Können Sie damit was anfangen?
Ich bin schlecht mit sowas tatsächlich. Ja. Also wie gesagt, ich beobachte das immer nicht so von außen oder so, ne? Deswegen ist, ich glaube, das bekommen eher andere Menschen mit,
aber
als
Sie
man selbst.
Aber Sie merken die Anfragen danach?
Ja, ja, total, das stimmt.
Wie war das nach dem Vorleser?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich so wahnsinnig 2008. viel dadurch verändert hat, aber... Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob das immer alles stimmt.
Aber also, es war von der Arbeit her wahrscheinlich ganz anders dann plötzlich. Weil wie ist das, wenn plötzlich, also Sie waren gerade dabei, die Schauspielschule fertig zu machen oder waren gerade fertig und auf einmal drehen Sie mit Kate Winslet, also...
Ja, also der Kate Winslet bin ich leider nur einmal ganz kurz begegnet und dann gab es ja diese lustige Geschichte, wo ich gesagt habe, ich kann leider nicht mehr mit einem Trinken kommen, wo ich mich bis heute so wahnsinnig ärgere drüber, weil ich die Chance gehabt hätte, mit Kate Winslet ein Trinken zu gehen. Und ich meine, naja, gut. Aber
und was hatten Sie vor?
Ich hatte eine Blasenentzündung, dachte, ich muss ins Bett. Ich weiß nicht, was, statt dass man einfach, also das ich...
Aber da nimmt man doch was.
Dann nimmt man einfach nochmal was, genau. Es ist halt irgendwie nicht meine Art und ich habe keine Ahnung, was
nehmen
da
Sie,
los
nehmen
war.
Sie überhaupt keine Medikamente bei so?
Doch, natürlich.
Ja, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist eine blöde... Wenn man mich fragt, ob ich was bereue, dann ja, das sehr. genau, was wollte ich sagen? Aber auf jeden Fall, aber ich hatte auch schon vorher das Glück, wirklich tollen Leuten zu begegnen. Und ansonsten, die Arbeit am Set ist natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen dieselbe. Es ist ein bisschen größer, es gibt ein bisschen mehr Menschen, es gibt ein bisschen mehr einen größeren Fuhrpark und alle sprechen Englisch. Aber am Ende ist es eine Kamera und es sind Schauspieler und es ist eine Lichtsetzung und so weiter.
Warum haben Sie sich denn dann nach der Schauspielschule schon wieder nicht voll in den Job geschmissen, sondern sich dann parallel noch an der Uni immatrikuliert?
Ich habe mich auch voll in den Job geschmissen.
Ja, ja.
Beides gemacht.
Beides voll. Beides
nee, das
voll.
Stimmt nicht. Es ist ein Teilzeitstudium. Doch, die ersten 2 Jahre habe ich auf jeden Fall richtig studiert.
Politik, Sozialwissenschaften, Soziologie.
Genau, Politikwissenschaften und Soziologie.
Ja,
das
Politik.
Sind Sozialwissenschaften, genau. Oh, genau, oh, genau, oh. Genau. Ja, weil es mich wahnsinnig interessiert hat, weil ich immer...
Als Plan B?
Nee, ich wollte einfach studieren. Ich wollte schon immer studieren. Eine, in Anführungszeichen, normale Universität gehen und ein theoretisches Fach studieren. Ich wollte, glaube ich, diese theoretische Auslastung haben, weil das Schauspielstudium ist ja schon auch eher ein körperlicher Beruf oder ein künstlerischer Beruf und diese wissenschaftliche Betrachtung der Welt, das ist was, das hat mich, das war eine, ist eine Seite in mir, die hat die Schauspielerei nicht erfüllt.
Ist ja auch lang her, inzwischen haben Sie längst welchen Abschluss?
Gar keinen, ich bin immer noch immatrikuliert.
Ach, in wievielten Jahr?
Das ist jetzt gemein. 2008 habe ich angefangen. Wir haben 2019, also seit dem 11. Jahr.
Sie studieren nicht
Teilzeit.
Mathe, oder?
Teilzeit würde eigentlich 6 Jahre
aber
gehen.
Aber geht das überhaupt noch? Ich dachte, dass das mit diesem ganzen Bachelor-Modus
so... Ich warte ganz
hartnäckig
drauf, dass ich rausgeschmissen werde.
Okay.
Ich mache da jetzt gar nichts. Und aber ich war auch vor 2 Jahren auch mal wieder bei einem Kurs.
Ist das eine Fernuni oder ist das... Ist
nein, nein, das ist die Humboldt-Universität in Berlin.
Und da gibt es dieses Teilzeitstudium als
Teilzeitstudium gibt es ganz normal, Teilzeit-Bachelor, ja.
Okay.
Das ist für Berufstätige so. Aber mein Beruf benimmt mich einfach so ein seit ein paar Jahren, dass ich einfach tatsächlich nicht mehr dazu komme. Wie gesagt, vor 2 Jahren war ich das letzte Mal in einem Kurs über Menschenrechte, der wahnsinnig spannend war. Aber selbst da habe ich es nicht geschafft, die Leistungsanforderungen zu bringen, weil ich dann nach einem 12-Stunden-Drehtag nicht noch schaffe, ein Papier über das, weiß ich nicht, Europäische Parlament zu schreiben oder so.
Aber es ist Ihnen die Immatrikulationsgebühr trotzdem noch wert? Also Sie schmeißen es nicht hin, sondern vielleicht geht es irgendwann mal wieder weiter.
Ich hoffe das sehr. Ich würde das wirklich, wirklich gerne zu Ende führen, das Studium, weil es mich wahnsinnig interessiert. Aber ich merke, dass es nichts ist, was ich nebenbei machen kann. Ich kann es nicht irgendwie mal einen Kurs reinquetschen, sondern man muss Zeit haben, sich mit diesen Themen wirklich zu beschäftigen. Sonst macht es für mich keinen Sinn. Ich mache es ja eben nicht, um Abschluss zu bekommen, sondern weil mich die Themen interessieren.
Lesen Sie dann auch privat, parallel entsprechende Bücher dann auch so aus dem Kontext Politik, Sozialwissenschaften?
Genau, also ich besorge mir ganz viel. Es liegen ganz viele bei mir auf dem Schreibtisch. Okay. Ich habe auch ein paar richtig so mitgenommen jetzt auch wieder. Judith Butler zum Beispiel interessiert mich gerade sehr. Oder Laurie Penny oder so ist ja auch gerade thematisch sehr angesagt und gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich lese auch total gerne politikwissenschaftliche Bücher. Tatsächlich brauche ich aber das Studium als Anreiz. Also so ganz privat, weil wenn ich so viel arbeite, wie ich gerade arbeite, dann mache ich nichts anderes mehr, außer mich ins Bett legen und mich berieseln lassen, wie die meisten anderen Menschen auch.
Berieseln lassen, ja, da können Sie sich ja im Zweifel auch wieder selbst sehen. Zuletzt haben Sie bei 2 Amazon-Serien auch mitgespielt. Ist da die Arbeit dann anders? Weil jetzt gerade haben Sie gesagt, okay, bei Kate Winslet war es auch nicht anders, aber wenn man jetzt so für so ein langes, serielles Erzählen, wo ja alle davon schwärmen und sagen, wie toll das ist, wie ist das für einen Schauspieler anders? Ich meine, ihr habt viel mehr Drehtage wahrscheinlich, werdet stinkreich, aber von den Arbeitsbedingungen?
Also ich habe ungefähr genauso viele Drehtage, glaube ich. Also es kommt auf die Serie drauf an und was für eine Rolle man da hat. Für mich war das jetzt gar nicht unterschiedlich. Aber natürlich erzählt man quasi eine Figur über eine längere Strecke. Das war für mich da insofern anders, als ich eine Mappe gebraucht habe, um zu wissen, wo ich gerade bin. Also ich hatte tatsächlich für Beat jetzt die gesamte Serie wie ein Fahrplan, so eine Dinner-3-Mappe und da hatte ich für jede Szene eine kurze Zusammenfassung und dass ich genau weiß, die Figur ist gerade hier, die Figur ist gerade hier, die macht gerade das und das. Es geht ja darum, dass ich jemanden rekrutiere als Geheimdienstagentin und so. Und welche Taktik mache ich gerade, an welchem Stand bin ich gerade und so weiter und so fort, damit ich selber die Übersicht nicht verliere. Also die Übersicht ist eine Sache. Und auch, dass man ein bisschen eine Figur, ich sage mal, überraschender, geheimnisvoller erzählt, weil du nicht, in einem Kinofilm ist es ja eigentlich so, dass man relativ schnell sich mit den Figuren verbinden will und dann eben eine Entwicklung erzählt oder so. Und bei der Serie hat man einfach ein bisschen länger Zeit, deswegen zeigt man nicht alles sofort.
Wie lange haben Sie sich Zeit gegeben bei dem Film Sweethearts? Oder was denken Sie, wie lange es dauern darf dann, bis die Menschen, diese beiden Protagonistinnen, ja, ins Herz, ich weiß nicht, ob die eine gleich ins Herz, die andere vielleicht, also gut, kennt.
Aber wann ist es denn so? Darf ich zurückfragen?
Das sage ich nach der nächsten Musik. Aber wie lange geben Sie sich in so einem Manuskript oder bei so einem Film, wie Sie sagen, okay, bis dahin muss es gefunkt haben. Da müssen die Zuschauer diese Frau oder diesen Mann, wen auch immer, verinnerlicht haben.
Also um emotional mitgehen zu können, glaube ich, allerspätestens nach 20 Minuten. Ich glaube, dann muss man das kennen und mitleiden.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Caroline Herfurth, Sweethearts-Regisseurin.
Sweethearts, so heißt die Komödie, die gerade im Kino anlief, als Caroline Herfurth bei mir in 1:1 der Talk zu Gast war im Februar 2019. Sie hat am Drehbuch mitgeschrieben, Regie geführt und eine Hauptrolle gespielt. Es geht um einen Raubüberfall, aus dem unfreiwillig eine Geiselnahme wird, die am Ende Täter und Opfer zu Freunden macht. Geht's bei Caroline Herfurth nicht ohne Happy End?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube erstmal nicht, nee. Ich mag Happy Ends. Ich mag auch nicht so gerne Filme, wo es kein Happy End gibt. Ich bin da nicht so. Ich mag, wenn es schön ist.
Okay.
Das heißt nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Mir ist es sehr wichtig, dass man Sachen ernst nimmt und echte, ehrliche und auch harte und schlimme Gefühle haben kann in einem Kinofilm oder dass man wirklich mitleiden kann und man traurig sein kann. Das finde ich alles nicht schlimm. Aber ich finde, das Leben ist nicht nur hart. Ich finde, das Leben ist beides. Und ich mag die Leichtigkeit und ich mag, dass Kino Leichtigkeit ins Leben bringt.
Hauptrolle, Regie und Drehbuch auch noch mitgeschrieben.
Ja.
Inwieweit sind Sie an der Geschichte beteiligt? Hat es eine Vorlage gegeben und Sie haben sie dann für einen Film umgesetzt oder haben Sie selber sich den Raubüberfall ausgedacht?
Wir haben uns das alles zusammen ausgedacht, ja. Ich und die Autorin, genau. Also die Hauptprämisse, die Story oder die Idee gab es, die kam zu mir mit der Autorin im Gepäck.
Die Idee kam mit der Autorin
genau.
im Gepäck an?
Und dann haben wir uns das weiter ausgedacht, alles, was die so machen und was ihnen so begegnet und wen es da noch so gibt.
Man könnte, wissenschaftlich heißt das Ganze, glaube ich, Stockholm-Syndrom.
Ja, wobei...
Wenn die Geiseln, muss man erklären, wenn die Geiseln, es kommt von irgendeiner Geiselnahme tatsächlich in Stockholm, ja. Als dann die Geiseln sich plötzlich auf die Seite der Gangster geschlagen haben und so.
Genau, aber ich weiß nicht, ob es hier ein Stockholm-Syndrom ist oder ob es eine echte wahre, also doch, ich weiß, es ist einfach eine echte wahre Freundschaft, die da entsteht und einfach aus einer völlig unerwarteten Situation heraus.
Warum gerade diese Geschichte? Ich meine, ich nehme an, wir haben vor ein paar Filmen skizziert, es gäbe etliche mehr. Frau Herfurth wird gerne als die Rettung des deutschen Films, kann man über sie lesen. Und also es wird an Angeboten nicht mangeln. Ja? Was hat sie gerade eben bei dieser Idee, die mit der Autorin im Gepäck ankam, sagen lassen, okay, den machen wir.
Ich glaube, weil sie alles hat, was mir Spaß macht und was ich gerne sehe im Kino und was mir einfach Spaß macht, auch zu spielen. Also, wie ich schon gesagt habe, man kann einfach herzlich lachen. Ich liebe es, Humor zu spielen und zu inszenieren und auch, das ist einfach eine wahnsinnige Aufgabe, also eine richtige Herausforderung, lustige Momente zu schaffen. Es gibt wirkliche Gefühle, tiefe Gefühle, herzzerreißende Momente, Sehnsuchtsmomente, das ist einfach. Sowas liebe ich auch. Ich bin so eine kleine Kitschnudel da. Also ja, ich habe nichts dagegen, wenn es ein bisschen kitschig oder romantisch wird. Er ist an Teilstellen, erlaubt er, dass er ein bisschen überzogen ist und ein bisschen skurril ist. Er kann ein bisschen...
Och, ja. Echt jetzt?
Er darf schnell.
Ich dachte, es ist eine Dokumentation.
Nein, er darf schnell sein. Er ist, ja, er ist so ein bisschen, er ist explodiert so ein bisschen in diesem Film, finde ich. Und das liebe ich einfach. Und dazu kam natürlich auch ein rasanter Actionanteil, auf den ich große Lust hatte, den zu machen.
Die zweite große Regiearbeit nach SMS für dich, das war doch, wer ist denn, wenn man dann mit Regie auch anfängt, wäre es denn da nicht wirklich einfacher zu sagen, jetzt gerade so bei den ersten Filmen, wo man sich das vielleicht so erschließt, da lasse ich jemand anderen die Hauptrolle spielen?
Es hat so Vor- und Nachteile, ehrlich gesagt. Also erstmal sind ja auch andere Menschen beteiligt, die auch Hauptrollen spielen. Hannah Herzsprung hat ja auch eine Hauptrolle gespielt. Man hat den einen Vorteil, dass man manche Sachen nicht erklären muss, sondern einfach selber macht, so. Aber... Es ist einfach unterschiedlich. Ich muss gestehen, ich bin da einfach auch Schauspielerin mit Herz und Leib und Seele. Und,
hätten Sie lieber auf die Regie verzichtet oder lieber auf die Rolle?
Ich musste zum Glück auf gar nichts verzichten. Das ist das Schöne daran. Ich glaube, ich hätte eher lieber auf... Och, das ist eine ganz schön gemeine Frage.
Ja, danke.
Also ich wollte dieses Projekt als Regisseurin unbedingt machen. Aber ich hab mich auch sehr gefreut, die Rolle zu spielen, weil die echt großen Spaß gemacht hat. Aber bei SMS... Und das hat mich überrascht jetzt bei Sweethearts, war es für mich nicht so schwer zu switchen hin und her. Und ich wurde das oft gefragt, ob das nicht schwer sei, von vor der Kamera, hinter die Kamera. Es war nicht so eine Belastung. Und bei diesem Dreh war das eine ganz andere Nummer. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass alles, was Frenny ist als Figur, das genaue Gegenteil ist von dem, was man sein muss, wenn man Regie führt. Und dann zu switchen, das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Die ist laut, die ist unentschieden, unsicher, kindlich, beleidigt.
Regisseurin mit Panikattacke wäre schwierig.
Einfach
ganz,
nicht.
Ganz
und
schwer.
Auch, ja, und ja, nicht so gut.
Mit der Hannah Herzsprung haben Sie schon im Vorleser, wart ihr zusammen, und den Traumfrauen.
Genau, da sind wir uns nicht begegnet und den Traumfrauen, genau.
Also schon so eine Art Dreamteam?
Ja, das kann man definitiv so sagen.
Ja?
Ja.
Und, darf ich das sagen?
Was denn?
Oder ist das auch im Trailer? Doch, ist mir wurscht, ich sag's einfach. Ha, ich bin doch hier der Chef.
Ja.
Ist das Ihr erster Gesangseinsatz im Kino?
Das ist mein erster.
Was denn?
Das ist mein erster Gesangseinsatz, da muss ich jetzt mal kurz überlegen.
Also wir haben ja schon über Ihre Blockflötenkarriere, haben wir ja schon gesprochen.
Ich habe im Winter ein Jahr gesungen. Aber das musste gut klingen, als wäre ich ausgebildet zum Singen und deswegen durfte ich es nicht selber singen. Das sagt jetzt alles über die Gesangseinlage, die es in Sweetheart gibt.
Wobei Sie aber ja sogar eine Gesangslehrerin, wenn ich das richtig gelesen habe.
Aber nur als Hobby seit einem halben Jahr.
Ist doch wurscht.
Und seit einem Jahr und seit einem halben Jahr komme ich nicht mehr dazu. Nur weil ich liebe singen. Ich würde so gerne singen. Aber es ist einfach ein Talent, das mir nicht geschenkt wurde.
Aber kann man sich das nicht auch tatsächlich erarbeiten? Also habt ihr das auf der Schauspielschule? Gibt es da nicht auch Gesang und so Zeug?
Doch, klar. Aber ich kann auch Töne treffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht singen kann. Das würde ich nicht behaupten. Aber so, dass sich Leute freuen würden, dass ich eine Bühne betrete, davon ist das ist einfach ein weiter Weg. So ist es jetzt nicht. Also jedenfalls nicht im Gesang.
Wie bei Weihnachten?
Ich singe wahnsinnig gern Weihnachtslieder. Für Weihnachtslieder reicht es.
Aber sind Sie dann allein im Raum? Oder?
Nee, ich gehe tatsächlich in die Kirche an Heiligabend und singe da mit allen. Das finde ich sehr schön. Und ich weiß aber, dass ich als Kind zum Beispiel, hat sich mal ein Mitschüler beschwert, dass ich immer so laut singe und dass es ihm deswegen gar keinen Spaß macht, das Singen. Und so, ich singe, glaube ich, einfach sehr laut.
Okay, also das alles nur der Anlauf zu der Feststellung, dass Sie dort singen, zu Foreigners, I Wanna Know What Love Is. Ja, ist das, man darf es ja sagen, ist es schwer, so falsch zu singen? Also mussten Sie sich da Mühe geben oder hat da auch die Gesangslehrerin...
Ich singe gar nicht falsch.
Foreigner.
Ich singe nur nicht in time. Nein, ich singe ein bisschen schief, das stimmt. Es hat großen Spaß gemacht. Und wir haben es ja auch, also Hannah hält mir dann auch den Mund zu. Es ist wie aus meinem Leben. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see.
Aber im Film klingt's anders.
I wanna feel. What?
What? What? Im Film klingt's anders.
Warum?
Ja, also im Film ist das ja... Also das war jetzt nicht schief.
Nee, ich habe gefragt, ob schief oder nicht schief.
Richtig, im Film ist schief.
Okay.
Ja, schauen Sie, und jetzt haben Sie zum ersten Mal auch im Radio gesungen.
Yay.
Ja? Also im Kino schon zweimal, das erste Mal jetzt im Radio. Ja. Ist dieser Film, ist die Sweetheart für Sie eigentlich so eine Art Genugtuung, weil die Männer eigentlich alle, sagen wir mal freundlich, nicht so gut wegkommen?
Die Männer kommen megamäßig weg. Ich habe so tolle Kerle in diesem Film. Es ist einfach meine Sicht auf die Männer. Ich finde, die sind doch der Wahnsinn. Freddy Lau, was ist das für ein Wahnsinnstyp in diesem Film? Ich muss da widersprechen.
Wir haben
einen anderen Film.
Sie sind so ein bisschen trottelig eigentlich alle, oder? Also die tollen Rollen.
Aber
haben
in meiner Figur ist doch jetzt auch nicht trottelig.
Aber die hat eine tolle Stimme und eine tolle Rolle. Also es ist, ich wollte die feuilletonistisch höchst tief mir Mühe gegeben haben wollen.
Es geht um die Frauen im Kino.
Es geht um die Frauen im Kino und sie hatten hier die Gelegenheit, sich zu rächen, dadurch, dass sie die
melden. Aber ich will mich gar nicht rächen.
Gut, also ist das mit der Ungleichbehandlung, hat sich alles erledigt?
Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz klare, oder ich glaube es nicht, sondern es ist so, ganz klare Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern oder eine Ungleichheit, sage ich mal, die ist strukturell und die ist gesamtgesellschaftlich, das hat mit der Branche nicht so wahnsinnig viel zu tun und es ist total richtig, etwas dagegen zu tun. Das interessiert, glaube ich, jeden Menschen auf dieser Welt oder sollte mindestens jeden Menschen auf dieser Welt interessieren. Trotzdem möchte ich mich nicht rächen, ich will einfach einen schönen Film machen.
Auch wenn darin, also das wäre ja interessant, Sie meinen das ernst, was Sie gerade gesagt haben, ne? Dass die Männer nicht schlecht wegkommen.
Ja.
Also okay, jetzt, wir machen schon genug Werbung jetzt
also
zu dem
ich
Film.
Würde, also ich würde mich einfach in den verknallen, wenn ich den sehe.
In so einen Typen?
Auf jeden Fall, hallo?
Oh.
Deswegen ist er ja so, wie er da ist.
Was haben Sie denn für einen Geschmack?
Ja, also eben.
Ja, gut. Also würde mich echt interessieren, als ob die Leute, die in den Film gehen, also ich würde behaupten, dass die meisten meiner Meinung sind, dass
glaub
die
Glaub mir, Mädels, Freddy Lau in dem Film. Halleluja.
Ja gut, der sieht nett aus, hat
der
einen Wahnsinnskörper.
Der war super cool.
Ja,
einfach
aber,
ach. Ich, ja, also gut, mir geht's anders. Aber
okay, egal.
Und Ronny Zerfeld ist doch auch mega.
Ja, aber wenn ich Hannah Herzsprung und Caroline Herfurth, also gut, selber ein Bild machen. Hat sich da schon was getan? Jetzt seitdem diese Debatte Frauen-Männer läuft, MeToo-Hashtag zieht sich ja schon, ich meine, Sie haben ja schon vor zwei Filmen ständig drüber sprechen müssen. Es dauert ja eine Zeit, aber hat sich da schon was geändert, verbessert jetzt wiederum auf die Branche und nicht gesamtgesellschaftlich?
Also bei den strukturellen Ungleichheiten weiß ich das nicht so genau. Das müsste man wahrscheinlich mal richtig untersuchen, ob sich da was getan hat. Ich glaube, dass sich ein Gefühl verändert hat und ich glaube, dass sich eine Sensibilität ergeben hat und auch viel Unmut und viel Diskussion.
Also wenn diese Rasiererfirma, weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Eine große Rasiererfirma, die jetzt plötzlich nicht mehr die Klingen für das Beste im Mann, sondern die sagt, Männer können es auch besser. Und auf einmal hören sie auf zu grillen und am Würstchen zu drehen, sondern er lässt das Würstchen stehen und stürzt sich, um die Prügelei zwischen zwei Jungs zu beenden. Also es hätte vor ein paar Jahren, also da geht es um die neue Männerrolle, die inzwischen offensichtlich auch werbemassentauglich ist und sich da mehr drauf gesetzt wird.
Aber warum ist das habe ich nicht verstanden, warum es eine neue Männerrolle ist, wenn da eine Prügelei auseinanderhält.
Weil erst gezeigt wird, dass der Mann grillt, die Jungen sich prügeln und alles ist wurscht und jetzt der neue Mann lässt den Grill Grill sein, die Wurst verbrennen und trennt die Jungs.
Sind es seine Kinder?
Ja, irgendwelche.
Ach, verstehe, es geht um, ja, also genau, es geht, also erstmal geht es, glaube ich, da um eine Aufmerksamkeit, dass es überhaupt so etwas wie Geschlechterrollen gibt. Und das ist ja schon mal das allererste, um damit umzugehen. Und ich finde immer, es geht nicht zwingend darum, wie soll ich sagen, alles gleich zu machen, ne? Sondern es geht ja eigentlich darum, Chancengleichheit herzustellen und dann kann jeder selber entscheiden, was er möchte. Es kann ja auch jeder ungleich leben, wenn er das möchte. Nur wenn man das muss, ist es ein Unterschied.
Und da sind wir dann in der Branche bei der Geschichte mit den Männerhonoraren und Frauenhonoraren, von denen Sie auch immer gerne, oder nicht gerne, aber immer wieder erzählt haben.
Ist nicht so, aber ja, also darüber wird viel gesprochen. Genau, ja. Das ist in unserer Branche genauso wie in allen anderen Branchen auch.
Um da selber was zu ändern, müssten Sie wahrscheinlich Produzentin werden.
Oder sehr gute Produzenten an meiner Seite haben und die habe ich.
Ja, aber um es selber zu ändern.
Nee, also, ich kann auch einfach gucken, mit wem ich zusammenarbeite und wenn die Firma gut aufgestellt ist, was das angeht und einen Sinn für Gleichheit hat oder für Chancengleichheit oder was auch immer oder einen Sinn für diese strukturellen Unterschiede, dann kann das auch schon was sein.
Achten Sie da drauf? Also super Geschichte kommt, aber die Produktionsfirma, oh, das ist so eine, da sind die Männer an der Macht.
Ich
Lassen
kann das
Sie
nicht
die
so richtig.
Sausen?
Also in der Produktionsfirma sind auch die Männer an der Macht. Es sind aber tolle Männer. Und ich habe ja bis jetzt nur zwei Filme gemacht. Und immer mit derselben. Und ehrlich gesagt finde ich das auch schön mit denen.
Na gut, also Produzentin kein
Nein, also
Ziel
produzieren überlasse ich jetzt wirklich. Ich mache schon so viel.
Ja, oder mal was ganz anderes.
Was ganz anderes total gerne. Ich mache sehr gerne andere Sachen.
Kinderärztin war doch mal eine Idee.
Kinderärztin, ja genau. Ich habe auch schon mal in einem Büro gearbeitet, in einem ganz normalen Büro, hab da so, so Computer aufgeräumt und so Zeugs und Post angenommen. Das fand ich auch super. Ich habe auch schon im Café gearbeitet, gejobbt.
Was
alles mögliche. Ich habe schon auf dem Weihnachtsmarkt Zeugs verkauft. Auch schon alles, während ich gedreht habe. Ich liebe das.
Was wär's denn heute? Pferdezüchterin?
Boah, das ist krass. Also ja, reiten würde ich gerne.
Ich dachte, Sie sind so ein Pferdemädchen und haben auch ganz lange geritten. Da muss man
doch Pferde. Ich würde wahnsinnig. Ich bin leider nicht. Ich kann nicht so richtig gut reiten. Ich bin da so eine. Ich bleibe so auf dem Platz. Ich gehe nicht ausreiten und so. Ich bin so eine. Ich war 2 Jahre an der Longe. Ich glaube, es erklärt jedem, der was mit Pferden.
Ich dachte, das Pferd ist an der Longe.
Naja, klar. Also ich meine, ich auf dem Pferd war 2 Jahre an der Longe.
Ach so, okay.
Bevor ich dann und ich bin bestimmt, weiß ich nicht, wie lange bin ich geritten, bis ich angefangen habe, den Galopp zu machen. Also lernen zu wollen. Genau, also ich bin jetzt nicht so die Mutigste, sage ich mal. Im Gegensatz zu Nora Tschirner, der ich letztens beim Reiten zugucken durfte. Das war der Wahnsinn. Die ist richtig, die, also was sie da macht, Wahnsinn. Egal, abgeschweift. Aber was wollte ich sagen? Pferdezüchterin ist wirklich nochmal was anderes als, also das würde ich mir nicht zutrauen. Da habe ich keinen blassen Schimmer von. Ich würde total gerne mal in diese Welt reingucken, weil ich so gerne, also weil ich es liebe, in verschiedene Welten reinzugucken. Aber Pferde züchten würde ich mir nicht, da würden lustige Sachen rauskommen. Ich glaube, den Pferden würde es auch nicht so gut gehen, muss ich sagen, gestehen.
Waren Sie klassisches Pferdemädchen, immer schon, früher?
Ja, also ich habe so Wendy gelesen und so und hatte auch so Pferdeposter hängen, die haben sich dann relativ schnell verabschiedet und dann kamen Leonardo DiCaprio und die Spice Girls und Tic-Tac-Toe und so, aber und ich habe eher so, ich habe so Schauspieler, so Demi Moore und Sandra Bullock und so habe ich und Meg Ryan habe ich so Schnipsel und Julia Roberts natürlich und Jennifer Aniston, das waren so meine Heroes, die habe ich immer so Schnipsel ausgeschnitten und irgendwo reingeklebt und so. Aber ich hatte eher so Schiss vor Pferden, muss man sagen.
Achso, wie war das therapeutisches Reiten sozusagen?
Nee, meine beste Freundin hat mir dann einfach, die sehr, sehr viel und lange und schon sehr früh angefangen hat zu reiten und wahnsinnig gut reiten kann, die hat mir dann erklärt, wie Pferde funktionieren. Und tatsächlich, therapeutisches Reiten, das war jetzt nicht so gedacht, aber nach Im Winter ein Jahr, was ein sehr herausfordernder und anstrengender Film für mich war, der mich ganz schön durchgerüttelt hat, seelisch, weil er mich, weil die Geschichte einfach so einmal durch mich durchgelaufen ist oder diese Figur. Danach brauchte ich eine Pause tatsächlich und die habe ich auf dem Pferdehof verbracht. Mhm. Mit meinem Pferd, mit damaligen Pflegepferd, also das ist dann mein Pflegepferd geworden. Ja.
Wobei, wenn Sie so gut nicht reiten können, wie Sie so gut nicht singen können, dann glaube ich, dass Sie einfach eine notorische Tiefstaplerin sind.
Ich bin, glaube ich, ein bisschen eine Tiefstaplerin. Ich kann nicht gut hochstapeln, das stimmt, aber ich kann tatsächlich nicht reiten. Okay. Ich kann auf dem Pferd sitzen und bleib da sitzen. Es muss ein nettes Pferd sein. Ich kann nicht mit Pferden umgehen, die unruhig sind. Ich kriege sehr schnell Angst und es ist keine gute Kombi.
Weil Sie gerade von Freundinnen erzählt haben, Sie schwärmen in Interviews gerne von exzessiven Spieleabenden mit Freundinnen.
Und Brüdern.
Ja. Und Brüdern.
Ja.
Also gut.
Immer. Möglichst einfach immer.
Immer. Was spielen Sie dann?
Oh, jetzt habe ich gerade ein ganz tolles neues Spiel geschenkt bekommen von meinen Brüdern. Und zwar Sechs nimmt, heißt das. Sehr Sechs lustig. Ligretto ist auch lustig, kann aber aggressiv werden. Ich habe so eine Freundin, liebe ich sehr, seit der ersten Klasse. Die wird da ehrgeizig bei diesem Spiel. Das ist lustig. Und da muss man nämlich schnell sein und am schnellsten die Karten einsammeln und sowas. Ligretto finde ich lustig. Es gibt auch so Siedler auf Catan, nur das Reisespiel. Ja. Ich mag nur das Reisespiel. Ich liebe auch so ganz simple Sachen wie Kniffel. Eine andere beste Freundin von mir, wir lachen uns regelmäßig so tot beim Kniffelspielen. Ich weiß, es klingt total spießig und absurd, aber es ist so.
Ist doch toll.
Ohne Hilfe von irgendwelchen Hilfsmitteln. Wir sind einfach so.
Ja, Kniffel brauchst du einen Würfelbecher.
Wer, die braucht man natürlich. Genau,
sechs Stifte. Würfel
und, genau.
Und schon geht der Abend dahinter.
Ja.
Super.
Und mit meinem Vater meistens Skat.
Das geht nicht.
Also noch mit, natürlich. Ich war halt immer der dritte Mann. Ja, mein Papa und mein großer Bruder und ich musste, also ich war dann die dritte Frau, besser gesagt, das Mädchen und habe immer die Dame gespielt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Meine kleine Schwester hat mit 8 Jahren Skat gelernt. Das liegt bei uns in der Familie.
Das ist auch ein schweres Schicksal.
Ja.
Das war noch einmal mein Gespräch mit Caroline Herford aus dem Februar 2019. Am vergangenen Mittwoch hat die Schauspielerin ihren 40. Geburtstag gefeiert. Unser Gespräch können Sie jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Da gibt es auch den Podcast Telephobia mit Geschichten von Menschen, die sich zum ersten Mal trauen, einen Anruf zu tätigen, den sie bisher nicht gewagt haben. Sie unternehmen eine Zeitreise in die Vergangenheit und erzählen die Geschichte hinter dem Anruf in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.